Hallo liebe Zuhörer. Neuerdings sind wir auch auf YouTube. Gerne kommentieren, liken und uns weiterempfehlen. Das hilft uns sehr. Heute entführe ich euch wieder ins alte Japan. Ich wünsche euch für die Folge viel Spaß.
Rabbit, die Märchensammlung und mehr.
Horai-san, übersetzt Land des ewigen Lebens. Auf den Inseln des ewigen Lebens, Horai-san genannt, herrscht ewiges Glück und ewiger Frieden. Dort gibt es weder Schmerz noch Krankheit noch Tod, weder Leiden noch Unfrieden. Dort herrscht ewiger Frühling und ewige Pracht. Kein Sturm, kein Winter vernichtet die in ewiger Schönheit prangende Natur. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Menschen sich nach diesem Lande sehnen und nichts unversucht lassen, es zu finden. Doch es ist noch keinem Menschen, der in der Absicht auszog, jenes wunderbare Land zu suchen, gelungen, es zu finden. Denn eine lange, lange Seereise trennt es vor allen bekannten Ländern. Aber niemand weiß die Richtung, in der er ziehen muss, um es zu finden. Niemand kennt die Lage des hochgelobten Landes. Nur die Schwalben und die Sommervögel, die im Winter Japan verlassen, kennen diese glückseligen Inseln und ziehen dorthin, wenn der Wintersturm Japan durchbraust. Wer aber reinen Herzens ist und nicht in der Absicht auszieht, sich dem Kampfe des Lebens zu entziehen, wer nicht beabsichtigt, in Frieden und Glück zu leben, ohne vorher seine Pflichten gegen Gott und Menschen zu erfüllen, dem kann es geschehen, dass ihn ein günstiger, von den Göttern gesandter Wind zu den ewig grünen Inseln führt. Doch nimmer kehrt er dann zurück, denn gestillt ist all sein Sehnen und ein jeder Wunsch befriedigt. Vor langen, langen Jahren, so berichtet uns der japanische Geschichtenerzähler, schenkten die Götter einige Auserwählten das große Glück, Horai-san zu finden. Aber nur einer namens Waiso Biowo kehrte zurück und brachte Kunde von diesem glückseligen Lande. Ja, es gelang ihm sogar, eine Frucht von dort mitzubringen, nämlich die Orange, die vordem in Japan ganz unbekannt war. Heute aber dank der von Waiso Biowo mitgebrachten ersten Frucht auch hier heimisch ist. Es wird erzählt, dass einst in China ein grausamer Kaiser regierte, herrschsüchtig und unduldsam, sodass niemand, der etwa konnte oder verstand, seines Lebens sicher war. Denn er alleine wollte der Einzige sein in allem vollkommen. Wer mehr konnte als er, den ließ er beseitigen. Dieser Kaiser hatte auch wie alle Kaiser einen Leibarzt, der hieß Yofuku. Das war ein gar gelehrter Herr und außerordentlich klug. Doch der Kaiser trachtete ihm nach dem Leben, weil er des Arzt Klugheit fürchtete. Er konnte ihm aber nichts anhaben, denn er wusste keinen besseren Arzt. Endlich aber wurde der Arzt dieses Leben in Furcht und Schrecken satt und er dachte eine List aus, wie er es anstellen könne, aus dem Lande und aus dem Bereiche des Kaisers zu flüchten. Es kam ihm auch ein guter Gedanke und so sagte er einen schönen Tages zum Kaiser: Ihr habt doch neulich von den immergrünen Inseln des ewigen Lebens erzählen hören. Gebt mir die Erlaubnis, sie zu suchen, damit ich von dort heilkräftige Kräuter und ewiges Leben verleihende Früchte für euch holen kann. Wenn es mir gelingt, werdet ihr in ewiger Glückseligkeit leben, an nichts Mangel leiden und Herrscher der ganzen Welt werden. Diese Rede schmeichelte dem Kaiser und in der Hoffnung, noch größere Macht und Gewalt zu erlangen, gab er dem Arzte die Erlaubnis zur Abreise, drohte ihm aber den Tod an, wenn er ohne die begehrten Gaben zurückkehren würde. Der Arzt erhielt ein Schiff und ein großes Gefolge und schiffte sich ein. In Japan angekommen, ließ er in der Nacht, als das Gefolge ans Land gegangen war und sich dort belustigte, in aller Stille die Anker lichten und fuhr weiter, um einen anderen Platz zu suchen. Was er nun aber gar nicht beabsichtigt hatte, das wollte ihm die Götter gelingen lassen. Denn plötzlich erhob sich ein furchtbarer Sturm und trieb das Schiff mehrere Tage hin und her. Das Steuer ging verloren, die Schiffsbemannung wurde vom Sturm ins Meer geschleudert. Und als endlich wieder schönes Wetter eintrat, war der Arzt nur noch allein auf dem Schiffe, das er nicht zu regieren verstand. Ein tapferer Mann wie er verzweifelte nicht, sondern wandte sich an die Götter und siehe da, als er sein Gebet vollendet hatte, wurde das Schiff in ruhiger Fahrt vorwärts getrieben und landete endlich auf Horaisan. Kaum hatte er das Schiff verlassen und das Land betreten, da versank das Schiff spurlos im Meere, ihm jede Rücke abschneidend. Am Strand traf er den Japaner Waisobiowo, der ihn begrüßte und ihm erklärte, wo er sich befinde. Da war der Arzt froh und dachte gar nicht mehr daran, nach China zurückzukehren, um den grausamen Kaiser unverdientes Glück zu bringen, sondern er blieb auf Horaisan und niemand hatte seitdem wieder etwas von ihm gehört. Anders war Waisobiowo. Dieser lebte früher in Nagasaki, wo er ein Häuschen besaß, das er mit einem Diener bewohnte und wo er in stiller Zurückgezogenheit lebte, sich nur mit Wissenschaften und allerhand Künsten beschäftigend. Seine liebste Beschäftigung war das Angeln und er konnte auf tagelang auf dem Meere zubringen, einzig allein nur um zu angeln oder im Boote liegend den Gang der Gestirne zu beobachten und zu berechnen. Eines Abends war er, wieder mit seinem Angelgerät versehen, bei herrlichem Mondschein aufs Meer hinausgerudert. Die sternklare, ruhige Nacht aber ließ ihn das Angeln vergessen. Träumend verfolgte er den Lauf der Sterne und freute sich des kräftigen, Kühlung wehenden Meeresodems. Die Ruder entglitten seinen Händen und er wusste nicht, wie lange er sich seinen träumerischen Gedanken überlassen hatte, als sich der Himmel überzog und ein furchtbares Unwetter heranraste. Ohne Ruder war er machtlos, den Wellen und dem Sturme preisgegeben, und nur mit Hilfe des Steuers vermochte er das Boot von dem Kentern zu bewahren, das mit unheimlicher Schnelligkeit bald über den hochgehenden Wogen dahinschoss, bald in die schwarzen Wellentäler versank, die es zu verschlingen drohten. Endlich legte sich das Wüten des Sturmes. Es wurde heller Tag, aber Waisobiowo sah nichts als das unermessliche wogende Meer. Nirgends ein Zeichen, nirgends einen Punkt, an dem das ruhelose Schweifen der Augen einen Anhalt gefunden hätte, um sich zu orientieren. Er ergab sich in sein Schicksal und harrte des Abends, um aus der Stellung der Sterne bestimmen zu können, wo er sich befinde. Am Abend, als die Sterne zum Vorschein kamen, da sah er zu seinem Schrecken, dass er mehrere hunderte Meilen von der Heimat entfernt war und er gar nicht daran denken konnte, ohne Ruder dorthin zurückzukehren, umso weniger, als ihn entgegengesetzter wehender Wind immer weiterführte. Waisobiowo hoffte in dieser Richtung bald ein Land zu finden oder einem Schiffe zu begegnen. Deshalb suchte er mit Hilfe des Steuers möglichst geraden Kurs zu halten, was ihm auch gelang, da die Windrichtung sich änderte. 3 volle Monate trieb er so auf dem Meere und lebte nur von den Fischen, die er mit seiner Angel fing und roh verzehren musste, da er kein Feuerzeug bei sich hatte. Nach dieser langen Zeit endlich begannen sich im Wasser Pflanzen zu zeigen, die je weiter er kam, immer dichter wurden. Das Meer verlor seine glänzende Farbe und ging endlich in einen dichten, Pflanzen aller Art bewachsenen Sumpf über, in dem das Boot nicht mehr weiter konnte. Aber Waisobiowo verlor nicht den Mut. Er ergriff die Pflanzen und zog daran und siehe, sie hielten stand wie Stricke. Nun begann eine mühselige Arbeit. Pflanze zu Pflanze greifend zog er sich mit dem Boote immer weiter durch dieses Pflanzengewirr, durch diesen Morast. Über 40 Stunden dauerte die Arbeit, todmüde, kraftlos und halb verhungert war er, denn hier gab es auch nicht das kleinste Lebewesen, das er als Nahrung verwenden konnte, als er endlich diese unheilvolle Strecke überwunden hatte. Nun lag vor ihm ein silberglänzendes Meer, und in einiger Entfernung schimmerte ein grünes Land, überragt von einem bis zum Himmel reichenden Berge. Es war Horaisan mit dem Fusan. Doch wusste Waisobiowo dies noch nicht, ja ahnte es nicht einmal, sondern freute sich nur endlich wieder Land zu sehen. Eine Strömung führte ihn dem Lande zu und nach 10 Stunden stieß sein Boot auf dem wie Gold und Silber glänzenden Sand bedeckten Strand. Hocherfreut sprang er aus dem Boote, fiel nieder und dankte den Göttern für seine Rettung. Da aber, oh Wunder, als er sich nach dem Gebet erhob, war alle seine Müdigkeit verschwunden, vergessen waren alle Strapazen seiner Reise. Er fühlte weder Hunger noch Durst und ein wonniges Kräftegefühl durchdrang ihn. Dann näherten sie ihm weise, ehrwürdige Männer und schöne, edle Damen, die ihn begrüßten. Sie priesen sein Glück, die Reise nach Horaisan überstanden zu haben und nahmen ihn als neuen Bürger in ihrer Mitte auf. Jetzt wusste er, dass er auf Horaisan war. Auf Horaisan, das er stets für ein sagenhaftes, nicht existierendes Land gehalten hatte. Es existierte also wirklich. Ja, er war jetzt selbst in diesem wunderbaren Land gekommen und als Bürger aufgenommen. Wieder dankte er den Göttern. Die Stunden eilen und werden zu Tagen, diese zu Wochen, dann zu Monaten und endlich zu Jahren. Die Jahre zu Jahrhunderten, dann zu Jahrtausenden und so weiter in unzählbaren Mengen bis in alle Ewigkeit. Aber auf Horaisan gibt es keine Stunden, keinen Tag und keine Nacht, keine Zeiten und kein Zeitenwechsel, kein Essen und kein Trinken, kein Leid und kein Tod. In ewiger Glückseligkeit, in gestreichten Gesprächen, bei anregenden Unterhaltungen, bei Musik, Gesang und Tanz streicht die Zeit unaufhaltsam ohne Wechsel und deshalb unbemerkt vorüber. Wer vermag daher zu sagen, wie lange Zeit Wasubyovo auf Horaisan war? Ob es Jahrzehnte oder Jahrhunderte war, als die Götter einen neuen Ankömmling sandten, jenen chinesischen Arzt Yofoku. Seit dessen Ankunft jedoch war Wasubyovo wie umgewandelt. Hatte der Arzt Heimatsluft mitgebracht? Hatte seine Erscheinen in Wasubyovo einen schlummernden Gedanken geweckt? Wer vermag es zu sagen? Jedenfalls fühlte er sich nicht mehr wohl in diesem ewigen Einerlei der Glückseligkeit und er sehnte den Tod herbei. Für diesen war jedoch Horaisan unerreichbar. Hier hatte dieser bleiche Gast kein Heim. Deshalb konnte Wasubyovo hier auch nicht sterben, sogar sich selbst den Tod zu geben, war nicht möglich. Denn im Wasser ging man nicht unter, vom Berge konnte man sich nicht hinabstürzen, denn die Luft trug wie das Wasser. Es gab weder Waffen noch Gifte, um sich das Leben zu nehmen. Nur ein einziges Mittel gab es, das war fort von Horaisan. Aber wie? Kommen nicht alljährlich die heimatlichen Vögel nach Horaisan, um dort die Zeit zu verbringen, da in Japan der Winter herrscht? An diesen Umstand denken, beschloss Wasubyovo, sich einen der stärksten und größten Vögel zu fangen, ihn zu zähmen und abzurichten, damit er auf dessen Rücken nach der Heimat zurückkehren könne. Kaum hatte er diesen Entschluss gefasst, als er auch ans Werk ging, denn es war gerade die Zeit, da die Zugvögel auf Horaisan ankamen. Unter diesen war ein besonders großer und starker Kranich, der kräftig genug erschien, Wasubyovo als Reitpferd dienen zu können. Diesen zähmte er sich, er hatte ihn auch bald so weit abgerichtet, dass der Vogel ihn aufsteigen ließ und mit ihm kleine Strecken weit flog. Als dann der Zeitpunkt kam, da die Vögel sich zur Heimreise anschickten, da packte Wasubyovo eine große Menge von Früchten zusammen, von denen er auf seiner Reise leben wollte. Denn sobald er Horaisan verlassen hatte, musste er wieder an Essen und Trinken denken. Vorher besprach er sich noch mit dem chinesischen Arzt und lud ihn zur Mitreise ein. Dieser jedoch erwiderte: »Ich danke sehr für Ihre liebenswürdige Einladung, aber ich wäre ein Tor, wollte ich dieses vollkommene Leben auf Horaisan mit dem Unvollkommenen in Japan oder China oder sonst einem vom Menschen bewohnten Lande vertauschen. Reisen Sie glücklich und mögen Sie es nie bereuen, dieses glückselige Land verlassen zu haben. Denn die Rückkehr ist schwierig, sogar unmöglich.« Wasubyovo sagte lächelnd: »Ich hoffe, dass ich meinen Entschluss nie bereuen werde. Denn meine Seele findet kein Gefallen an untätiger Glückseligkeit. Das wahre Glück für mich liegt nicht in ewiger Jugend und nichts tun, sondern in Arbeit, Schaffen und Streben für andere. Habe ich für meine Mitmenschen gewirkt, dann habe ich auch für mich gewirkt.« Hatte er recht? Ich glaube es. Also stieg Wasubyovo auf den Rücken des Kranichs und dieser stieg mit ihm empor zum azurblauen Himmel. Dann ging es über viele unbekannte Länder und Städte, durch das Land der Riesen und der Zwerge, der Einbeiner und der Dreieugigen und durch viele andere wunderbare Länder. Überall hörte und sah Wasubyovo das Leben und Treiben der Bewohner und lernte vielerlei Dinge und Weisheiten. Endlich aber kam er wieder in Japan an. Alle Leute staunten ihn an. Sein Name war fast vergessen, denn nicht weniger als 700 Jahre war er fort gewesen. Aber der Aufenthalt auf Horaisan hatte auf seinen Körper solchen Einfluss gehabt, dass es ihm nicht ging wie Urashima dem Fischer, sondern dass er bei Gesundheit und Kräften war, als wäre er nur wenige Tage abwesend gewesen. Von allen Früchten, die er aus dem Lande des ewigen Glückes mitgenommen hatte, brachte er nur noch eine Orange mit. Diese pflanzte er im Garten und sie trug tausendfältige Frucht, und von ihr stammen die heutigen in Japan wachsenden Orangen. Wasubyovo lebte noch viele, viele Jahre als weiser und zufriedener Mann und erzählte oft von seinem Aufenthalte auf Horaisan und von seiner Reise auf dem Kranich. Seinem Angelvergnügen aber blieb er bis ins späte Alter treu und fuhr noch oft des Abends aufs Meer hinaus. Von einer dieser Ausfahrten kehrte er nicht mehr zurück. Sein gekentertes Boot wurde später auf hoher See treibend aufgefunden. Von Vasio Biovo jedoch war nirgends eine Spur. Ob er wieder nach Horaisan zurückgekehrt war? Sein Andenken wird in Japan hoch in Ehren gehalten, als des einzigen Mannes, der Kunde von Horaisan brachte und die Orange von dort nach Japan verpflanzte. Im Munde des Geschichtenerzählers, in Wort und Schrift, lebt die wunderbare Reise Vasio Biovos fort und in vielen Tempeln, in Büchern und Symbolen findet man ihn dargestellt, wie er auf dem Kranich sitzend über das Meer getragen wird. Die Wünsche des Steinhauers. Es lebte einmal ein Steinhauer, der musste sich im Schweiße seines Angesichts plagen, denn sein Handwerk war ein schweres. Doch da seine Arbeiten immer gut waren, so verdiente er so viel, dass er ohne Sorgen und zufrieden leben konnte. Seine Arbeitsstätte war am Fuße eines hohen Felsens, von dem er Steine losschlug und sie bearbeitete, entweder zu Grabsteinen, zu Türschwellen oder zu irgendwelchen anderen Zwecken. Bei diesem Felsen nun hauste ein alter Berggeist, der, wie die Leute erzählten, die Wünsche derjenigen, denen er wohl wollte, erfüllte. Eines Tages hatte der Steinhauer einen großen Gartenstein bei einem reichen Bürger abgeliefert und gesehen, wie wohl der es sich sein lassen könne. Als er an seiner Arbeitsstätte schweißtriefend wieder angekommen war und den Schlegel ergriffen hatte, um seine Arbeit fortzusetzen, da erinnerte er sich des reichen Mannes, der geschützt und wohllebend daheim sitzen konnte und sich nicht so schwer zu bemühen brauchte wie er, der Steinhauer. »Ach«, seufzte er, »wer es doch auch so gut haben könnte!« »Dein Wunsch sei dir erfüllt. Gehe heim«, erschallte plötzlich eine dumpfe Stimme, die aus der Höhe zu kommen schien. Der Steinhauer war sehr verwundert, legte dem aber keine Bedeutung bei, sondern setzte seine Arbeit ruhig fort. Er hatte wohl von jenem Gerede gehört, wonach hier ein Geist hause, der Wünsche erfüllte, doch glaubte er nicht daran, sondern er war der Meinung, dass ihn irgendein Schalk, der seinen Stoßseufzer gehört habe, äffen wollte. Während der Arbeit ließen ihm die Gedanken keine Ruhe, und da ein besonders heißer Tag war, so machte er früher als sonst Feierabend, lud sein Handwerkszeug auf und ging heim. Wie erstaunte er aber, als er bei seiner Hütte ankam. Diese war verschwunden, an ihrer Stelle stand ein gar stattliches Haus mit allem eingerichtet, was zu einem sorglosen, behaglichen Wohlleben nötig war. Nun sah er, dass tatsächlich beim Felsen ein guter Geist wohnen müsse, der seinen Wunsch gehört und erfüllt habe. Sehr erfreut und ganz glücklich warf er sein Handwerkszeug beiseite und ging in das Haus. Ein gutes Essen stand bereit. Ebenso war ein warmes Bad vorbereitet. Auch fehlten nicht gute Kleider und weiche Polster. Sein Wunsch war nun erfüllt und er gab sich ganz dem guten Leben hin, das er sich gewünscht hatte. Bald kam ihm sein früherer Beruf als ein böser Traum vor und er wunderte sich oft, wie er hatte so lange zufrieden sein können. Aber wie es so geht und wie ein Sprichwort sagt, auf einen Wunsch folgen mehrere oder wer Macht hat, will größere Macht. So ging es auch dem Steinhauer. Einmal saß er an einem heißen Sommertage sich fächelnd auf der Veranda seines Hauses, als ihn eine Sänfte ein Fürst vorbeigetragen wurde. Eine Anzahl Diener stand rechts und links von der Sänfte. Sie trugen große, prachtvolle Fächer, mit denen sie dem Fürsten Kühlung zufächelten. Ein großes Gefolge begleitete ihn und alle Menschen warfen sich zu Boden und grüßten in dieser Weise den Fürsten. Da ward der Steinhauer missmutig und sagte, »Ja, der Fürst hat es gut. Der braucht nicht zu Fuß zu gehen, braucht sich nicht eigenhändig Kühlung zuzufächeln. Und alle Welt verneigt sich vor ihm. Wenn es ginge, möchte ich auch so ein Fürst sein.« Kaum hatte er dies gesagt, da ertönte wieder die Stimme, »Du hast es gewünscht, drum sei es.« Jetzt war er ein Fürst. Verschwunden war das schöne Häuschen, dafür stand ein herrlicher Palast an der Stelle. Zahlreiche Diener liefen hin und her und kamen jedem seiner Befehle nach. Er wurde in einer Sänfte umhergetragen, Diener in kostbarer Kleidung fächelten ihm Kühlung zu und alle Welt verneigten sich vor ihm. Anfänglich machte ihm diese neue Veränderung viel Vergnügen. Bald aber ward es des Ewigen einerleis überdrüssig und dachte darüber nach, wie er noch besser ersinnen könne. und als er sah, wie die Sonne so glühend brannte, wie ihre Strahlen Leben spendete, zugleich aber auch Felder und Flur verbrannten, ja ihn selbst nicht schonten, sondern sein Gesicht trotz Sänfte Schirmen und Fächern bräunte, da glaubte er, dass die Sonne das allergewaltigste Ding sei, dem nichts unerreichbar wäre. Und so rief er aus, »Wenn's möglich wäre, möchte ich die Sonne sein.« »Du sollst sie sein«, rief die Stimme, und sogleich stand unser Steinhauer oben am Himmel als Sonne und schleuderte mit dem größten Vergnügen seine Strahlen nach allen Seiten, verbrannte das Gras auf den Wiesen, die Ernte auf den Feldern, ja zündete sogar Wälder an. Kurz, er trieb im Übermut seine Macht allerhand Allotria, wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug. Wie dieses aber bald des Spieles überdrüssig wird, so auch der Steinhauer. Und als sich ihm eine Wolke in den Weg stellte und seinem Treiben Einhalt gebot, indem sie verhinderte, dass die Strahlen die Erde trafen, da wurde er bitterböse und schrie, »Was? Die winzige Wolke hindert mich an meinem Spiel? Dann ist sie ja mächtiger als ich, die Sonne. Da möchte ich denn doch lieber die Wolke sein.« »Es sei«, hörte er die Stimme zu sich herauftönen. Jetzt schwebte er als Wolke zwischen Erde und Sonne und freute sich der Sonne, einen Schabernack spielen zu können, indem er ihre Strahlen auffing. Jetzt sah er auch, wie infolge des Schattens, den er auf die überhitzte Erde warf, alles zu grün und blühen begann. Dazu gehörte auch Wasser, dachte er, und öffnete seine Schleusen. Hei, wie das prasselte und plätscherte! Er freute sich königlich über das Treiben auf der Erde, wie die Menschen rannten und sich zu schützen suchten, wie die Vöglein sich verbargen und wie die Bäume sich beugten unter Last des prasselnden Regens. Und immer mehr ließ er es regnen, nicht mehr in kleinen Tropfen, nein, in zerschmetterten Güssen, so dass die Bäche und Flüsse die Wassermengen nicht zu fassen vermochten und über die Ufer traten. Alles Land wurde überschwemmt, Bäume entwurzelt, Dämme fortgerissen und von den Bergen stürzten die Wasser in donnernde Kaskaden hernieder, alles sich in ihnen den Weg stellenden mit sich reißend. Nur ein einsamer Fels stand ruhig und fest, ihm vermochte das rasende Ungewitter nichts anzuhaben. Stolz ragte sein Haupt bis nahe zur Wolke empor und die steinhohe Wolke glaubte sogar ein spöttisches Lachen zu hören. Das ergrimmte ihn noch mehr und in äußerster Wut sandte er einige Blitze auf den Felsen und goss über ihn den Rest seines Wassers aus. Aber es half alles nichts, der Fels wankte und wich nicht und endlich musste die Wolke erschöpft ihr Wüten einstellen. »So will ich denn ein Felsen sein«, lautete nun sein Wunsch und wieder rief ihm die Stimme Erfüllung zu. Jetzt war er der Fels, stand stolz und selbstbewusst da und freute sich seiner unbegrenzten Macht. Nicht die Strahlen der Sonne, nicht der strömende Regen konnte ihm etwas anhaben. Jetzt glaubte der Steinhauer, sein Ziel erreicht zu haben und der mächtigste dieser Erde zu sein, denn niemand vermochte ihm Schaden zuzufügen oder ihn von seiner Stelle zu bewegen. Niemand. Wirklich niemand? Die Freude währte nicht lange. Eines Morgens hörte er an seinem Fuße hämmern und kratzen. Und als er hinunterschaute, da sah er ein winziges Menschenkind mit Keil und Hammer bewaffnet, Stück für Stück vom Felsen losschlagen. »Wenn das so weitergeht«, brummte er, »bleibt ja nichts von mir übrig. Sollte man es für möglich halten? Was alle wütenden Elemente nicht vermögen, das tut so ein kleiner Knirps von einem Menschen. Das darf nicht sein, da will ich lieber dieser Mensch sein.« »So sei, was du vor dem warst«, ertönte die Stimme des Berggeistes. Und der Fels wurde wieder zum Steinhauer, der vom frühen Morgen bis zum späten Abend mühsam die Steine aus dem Felsen brach und zufrieden und glücklich war mit dem, was er hatte. Er war von seinen Wünschen geheilt und hatte einsehen gelernt, dass in jedem Stande und in jedem Beruf etwas zu wünschen übrig bleibt, weil es auf dieser Erde nichts Vollkommenes gibt.
Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit.